Das hatten wir so nicht erwartet, tatsächlich. Wir sind da mit der Erwartung rein, dass es einen Haufen Schrott ausspuckt und dass wir sagen, ja, okay, das kann man sich mal angucken, aber mehr auch nicht. Nein, die Studierenden waren total perplex, ich ebenso. Dann haben wir den Prompt noch ein, zwei Mal verfeinert und haben dann ein sehr gutes Ergebnis bei rumgekriegt.
Inside Packaging, ein Podcast von Thomas Schmidt.
Herzlich willkommen bei Inside Packaging, dem Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider aus der Verpackungsindustrie. Mein Name ist Thomas Schmidt und heute bin ich zu Gast bei Professor Dr. Volker Scheuerle von der Hochschule Neubrandenburg im malerischen Neubrandenburg. Wir sprechen heute gemeinsam über die Frage, wie sich Lehre, Technologie und Praxis in der Verpackungsindustrie neu verzahnen, zwischen Hörsaal und Werkshalle sozusagen und zwischen klassischer Ausbildung, künstlicher Intelligenz und digitalem Zwilling. Wir sprechen darüber, wie KI und virtuelle Inbetriebnahme die Lehre verändern, welche Kompetenzen künftig Fachkräfte wirklich brauchen und warum Hochschulen und Unternehmen künftig noch enger zusammenarbeiten müssen, wenn wir den Fachkräftebedarf der Branche nachhaltig sichern wollen. Mich interessiert heute besonders die Perspektive aus der Lehre. Wie erleben Studierende den aktuellen Wandel? Wo stoßen klassische Ausbildungsmodelle an ihre Grenzen? Und was können Unternehmen konkret beitragen, damit aus guter Ausbildung auch erfolgreiche Praxis wird? Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und sage herzlich willkommen bei Inside Packaging, Herr Professor Dr. Scheuerle. Und vielen Dank, dass Sie sich heute so viel Zeit für mich nehmen, ich auch schon einen Rundgang an der Hochschule erleben durfte und dass Sie heute bei mir im Podcast zu Gast sind.
Ja, hallo. Vielen lieben Dank, dass Sie hier sind vor allem.
Sehr gerne. Herr Professor Scheuerle, zum Einstieg würde ich Sie bitten, sich den Hörerinnen und Hörern kurz vorzustellen. Zum einen natürlich ein paar Worte zu Ihrer Rolle an der Hochschule Neubrandenburg und der Hochschule Neubrandenburg im Allgemeinen. Aber mindestens genauso wichtig, stellen Sie sich auch nochmal als Person vor, weil Sie haben ja einen starken Hintergrund im Bereich Druck und Verpackung und der interessiert uns natürlich auch besonders.
Ja, dann fange ich eigentlich mal von vorn an. Also mein Name ist Volker Scheuerle. Ich bin Professor an der Hochschule Neubrandenburg im Studiengang Lebensmitteltechnologie. Mein Lehrgebiet ist die Lebensmittelverpackung und Logistik. Und hier versuche ich Studierende der Lebensmitteltechnologie für die Verpackung zu begeistern. Das gelingt mir oft ja, manchmal auch weniger. Das ist natürlich immer der Affinität der Studierenden auch geschuldet. Aber durch diese Tür müssen alle durch, weil es ist ein Modul, das natürlich Pflicht ist. Gut, zu meinem Hintergrund. Ich habe angefangen in der Hauptschule ganz weit unten, mehr oder weniger. Also von der Pike auf habe ich das Schulsystem kennengelernt und bin dann da weiter über den zweiten Bildungsweg, Realschule, dann die Lehre als Drucker, als Offset-Drucker. Also richtig, ja, Handwerk ist es zwar von vornherein, aber im Endeffekt ist es ja ein Industrieberuf. Und habe dann irgendwann das Gefühl bekommen, so Richtung drittes Lehrjahr, Ende drittes Lehrjahr, das kann ja wohl nicht alles gewesen sein. Weil dann ist man, ja, wenn man ein bisschen gepennt hat, 19 Jahre alt oder 20 und das soll es dann gewesen sein fürs ganze Leben. Das war mir zu langweilig. Und dann habe ich gedacht, okay, was mache ich? Dann hatte mich auch noch ein damaliger Freund angestachelt und hat gesagt, wenn du meinst, dass du so clever bist, dann studier doch. So, nur ohne Abi ist das schwer. Und das war früher auch noch ein bisschen komplizierter mit dem Studieren und den Zugang zu bekommen. Dann habe ich nach Berlin gegangen und habe dann in einem Jahr meine Fachhochschulreife nachgeholt. Das hat mich Blut, Schweiß und Tränen gekostet, weil wenn man sonst in der Lehre immer nur den Dreisatz verwendet hat, 3 Jahre lang, und dann plötzlich irgendwie zur Integral- und Differentialrechnung kommt, das tut schon weh. Aber auf jeden Fall danach ging es dann zum Verpackungstechnikstudium. Eigentlich wollte ich Druck- und Medientechnik studieren, das muss man sagen, weil ich der Meinung war, diese Linie da so weiterführen zu wollen. Das wurde mir aber verwehrt. Der NC war zu hoch, mein Abi war zu schlecht. Und das hat dann nicht gematcht. Also gab es damals hieß es noch TFH in Berlin. Da gab es eine Alternative, die man dann angeben konnte, was man studieren möchte. Und da hatte ich Verpackungstechnik angegeben. Und so saß ich dann in Verpackungstechnik und dachte erstmal, okay, das ist jetzt eigentlich zwar nicht das, was du willst, aber schauen wir mal. Und im Endeffekt wurde es zum Beruf und zur Berufung vor allem, muss ich sagen. Ich kenne aber auch keinen. Wäre schön, wenn mir jemand sagt, ob es denjenigen gibt, den oder diejenige. Ich kenne keinen, der wirklich mit dem Fokus darauf gesagt hat, ich möchte Verpackungstechnik studieren. Irgendwie sind alle da reingeraten und haben da aber dann ihre Berufung drin gefunden. So war es ja auch in meinem Semester. Ja, dann ging es weiter mit ein bisschen Berufserfahrung. Im Studium schon war ich Werkstudent dann in Cuxhaven. Damals hieß die Firma noch Impress. Heute ist das ADAC. Das waren Metallverpackungen und da habe ich auch meine Diplomarbeit geschrieben, bin aber nicht in Cuxhaven geblieben, weil es keine geeignete Stelle für mich gab, leider. Aber das Schicksal, das hat seine eigene Idee, was es mit einem vorhat. Und so bin ich dann nach Hamburg gekommen, zu BSN Medical. Bin ich also in die Medizinprodukte-Schiene gerutscht. Das hat super Spaß gemacht. Da war ich Entwicklungsingenieur für die Produktion zuständig, also für die Hamburger Produktion. Das war richtig toll. Da habe ich so ein bisschen meine Affinität zu Prozessen und zum Validieren gefunden. Das hat mir sehr gut gefallen. Aber ich hatte nur einen Zweijahresvertrag. Die Firma war nicht schnell genug. Die haben das nicht so eilig gehabt, diesen Vertrag zu entfristen. Da war ich dann schneller, weil man möchte auch ein bisschen Sicherheit haben. Ne? Also habe ich mich dann umgeschaut. Ja, und dann bin ich zu Bosch Power Tools in die Schweiz gegangen. Da war ich dann ein Jahr. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen natürlich. Also muss ich echt sagen.
Die Aufgabe oder die Schweiz? Oder beides?
Die Schweiz, die Kollegen und die Aufgabe. Muss ich sagen, es hat mir alles echt gut gefallen. Hat super Spaß gemacht. Und dann habe ich dieses, in Anführungsstrichen, unmoralische Angebot bekommen für eine Promotion. Und das hatte aber dann zur Folge, dass ich in der Schweiz wieder kündigen musste natürlich und dann wieder zurück nach Berlin zu gehen. Die Thematik war auch...
Aber wenn ich da einhaken darf?
Klar.
Warum war die Promotion reizvoll? Also ging es da ein bisschen auch um die Vollendung dieses Weges vom Hauptschüler zum Doktor? Was war das Reizvolle, nochmal sozusagen auf die Schul- und Forschungsbank zurückzukehren und raus aus der Praxis zu gehen? Es ist ja nicht ganz raus aus der Praxis, aber was war eigentlich die Motivation hinter der Promotion?
Die Thematik, muss ich echt sagen. Es war einerseits die Thematik und andererseits ist es ja so, ja, heute reden wir ja, dass die Hochschulen alle Promotionsrecht erhalten, dass das Ganze liberalisiert wird und auch der Zugang dazu ein bisschen einfacher ist. Bei mir, das war ja 2010, das sind schon 16 Jahre, ja, wenn man das mal so ein bisschen zurückrechnet. Vor 16 Jahren sah die Welt dann noch so ein bisschen anders aus. Die Universitäten haben gemauert, beziehungsweise ein Fachhochschulabsolvent, der promovieren möchte, war je nach Doktorvater willkommen, muss man sagen. Also da gab es schon viele Befindlichkeiten. Aber an der TU gab es einen Doktorvater, der Herr Wagner, der ist mittlerweile emeritiert. Der war auch sehr begeistert und natürlich der Professor Demanowski, auch emeritiert von der TF Beuth-Hochschule BHT. Er hat ja ein paar Mal den Namen gewechselt. Die beiden, die waren da auf jeden Fall sehr, sehr begeistert, auch mit dieser Thematik und mit mir als Doktorand. Und so kamen wir da zusammen und dieses Thema bzw. diese Dissertation entstand dann hinterher. Ich war da auch Forschungsassistent an der Beuth-Hochschule und weil ich nicht am Institut an der TU war, in Zusammenarbeit noch mit einem Industriepartner. Sie sehen, das war ziemlich komplex und ziemlich verwirrend, schwierig nachzuvollziehen von außen, aber es hat funktioniert und das sehr gut sogar, tatsächlich. Und da kam dann hinterher auch eine, im wahrsten Sinne des Wortes, gute Dissertation dabei rum und dann bin ich erstmal wieder in die freie Wirtschaft gegangen. Ja, in der freien Wirtschaft war ich erstmal ein bisschen bei Johnson & Johnson durch eine Arbeitnehmerüberlassung erstmal ungefähr ein starkes Jahr war das. Das lag aber eher daran, dass das Projekt auch vorbei war. Und da habe ich mich dann anders umorientiert. Dann war ich noch dann bei ein, zwei anderen Firmen ein bisschen Feuerwehr gespielt, beziehungsweise Probleme gelöst. Das hat mir am meisten Spaß gemacht, Probleme zu lösen, weil das Knifflige dabei, das Herausfinden, das Tüfteln, das war für mich eigentlich interessant. Da konnte man einiges bewegen, konnte ich da. Dann war ich mehrere Jahre bei Coveris auch. Und jetzt ganz zum Schluss, bevor ich an die Hochschule gewechselt habe, war ich wieder im Pharmabereich bei AbbVie in Ludwigshafen. Das war auch sehr schön. Mit den Kollegen habe ich auch immer noch Kontakt und freue mich, wenn wir uns hören oder uns sehen. Das war sehr schön. So, jetzt bin ich auf jeden Fall hier an der Schule und kann das Wissen, das ich über die Jahre und Jahrzehnte gesammelt habe, weitergeben. Und das ist eigentlich das Wichtige für mich.
Da würde ich tatsächlich mal einhaken. Weil, bevor wir gleich auf den, sag ich mal, eher inhaltlichen Part kommen, das interessiert mich noch. Ihr Werdegang ist ja jetzt nicht geradlinig und das macht ihn, glaube ich, auch aus im positiven Sinne. Und die Geschichte mit einem Hauptschulabschluss und einer Druckerlehre am Ende in die Promotion und dann in den Lehrauftrag an eine Hochschule zu kommen, ist jetzt ja auch nichts, was jedem immer gelingt und was jetzt so alltäglich wäre. Wie verändert vielleicht auch Ihr Werdegang und die zahlreichen Erfahrungen, die Sie gemacht haben, heute Ihren Blick auf die Lehre oder auch, wie verändert der Sie oder prägt sie in der Art und Weise, wie Sie versuchen, das Wissen an die Studierenden heranzubringen? Glauben Sie, dass es da Unterschiede gibt zu anderen Kolleginnen und Kollegen von der Hochschule? Oder glauben Sie, nee, Werdegang hin, Werdegang her, am Ende machen wir es alle relativ ähnlich?
Ähnlich machen wir es alle nicht, auf jeden Fall nicht. Jeder macht das aufgrund, wie Sie schon gesagt haben, aufgrund seiner Erfahrung. Ja, das prägt ein Jahr. Ob das jetzt positive oder negative Erfahrungen sind, die sitzen tief. Ja, und das möchte man auch weitergeben. Ja, weil die Basics, die wir vermitteln möchten und wollen und müssen, das ist die eine Seite, ganz klar. Aber Dinge, die die Studierenden brauchen, um jetzt draußen in der freien Wirtschaft später in ihrem Arbeitsalltag zu bestehen, ja, und auch gut abliefern zu können. Das sind ganz andere Dinge teilweise. Und das ist das, was wir auch vermitteln müssen. Ja, weil, wie gesagt, Basics, das ist easy, das zu vermitteln. Beziehungsweise, das ist der Grundstock. Aber Fallwissen, was mache ich, wenn die Linie steht? Wie gehe ich mit diesem Druck um? Also es sind nicht nur diese technischen Skills, die die Leute brauchen, es sind auch diese persönlichen Skills. Gehe ich erstmal einen Schritt zurück und schau mir das von einem Meter weiter hinten an. Vielleicht sieht das Problem dann schon mal ganz anders aus. Diese Erfahrung, diese Coolness zu haben, mit bestimmten Dingen umzugehen, das ist auch die Aufgabe, die wir haben, die Studierenden darauf vorzubereiten, auf das Arbeitsleben, das da kommt. So sehe ich das. Und das mache ich auch, sehr, sehr stark sogar. Weil wie viel Ecken eine Faltschachtel hat und welche Kartonqualität, das ist ja das eine, ja, aber dass die zum Beispiel falsch verklebt sein kann, gar nicht verklebt, sich nicht aufrichten lässt, nicht einschieben lässt. Und was mache ich dann, wenn das passiert, außer verzweifeln, ja, sich zu helfen wissen? Das ist es.
Also wenn man es mal zusammenfasst, ein bisschen die Wissensvermittlung auf der einen Seite und auf der anderen Seite eigentlich auch die Vermittlung der Methodenkompetenz. Was mache ich denn, wenn ich mit meinem Standardwissen an Grenzen komme. Ja, also wenn ich zwar eine Fallschachtel habe, aber die sich eben nicht aufrichten lässt, dann hilft es mir natürlich nichts, dass ich weiß, wie sie konstruiert wurde, sondern dann muss ich ja irgendwie eine Problemlösungskompetenz haben. Das ist so ein bisschen die Mischung, die Sie versuchen, Ihren Studierenden hier nahezubringen, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Das ist das Wichtige. Das hilft auch, den Alltag zu bestehen, beziehungsweise, dass der Alltag läuft. Mhm. Also wie organisiere ich mich, wie organisiere ich eventuell mein Team oder meine Abteilung? Wenn der ein oder andere Fall kommt, hat man schon mal davon gehört, ja, dann hat schon mal der Professor davon erzählt, damals in der Hochschule, ja, aber natürlich gibt es Fälle, die hat man nur einmal im Leben, ja, oder man hat davon gehört und hat gedacht, das passiert mir niemals und peng, steht man doch vor dieser Situation. So harte Fälle kann man nicht vermitteln, ja. Man kann darauf hinweisen, kann sagen dazu, das gibt es, passt da mal drauf auf. Ich biete meinen Studenten zum Beispiel immer an und sage ich, egal ob sie jetzt 20 Jahre draußen sind, wenn ich dann immer noch an der Hochschule rumkrauche, können sie mich immer noch erreichen, ja. Ob das jetzt telefonisch per E-Mail ist oder wie man dann auch in 20 Jahren kommunizieren möchte. Jeder kann auf mich zukommen, das ist gar kein Problem, ich bin da. Also das ist einerseits mein Job und das ist auch das, was ich möchte, da sein.
Super, vielen Dank. Beeindruckender Werdegang. Vielen Dank für die ersten Informationen, Herr Professor Scheuerle. Wenn wir jetzt nochmal auf den Studiengang selber schauen. Sie haben es ausgeführt am Anfang, Studiengang Lebensmitteltechnologie und innerhalb dieses Studiengangs spielt das Thema Verpackung eine Rolle und hierfür tragen Sie die Verantwortung. Wenn Sie jetzt mal so ein bisschen zurückblicken in die Jahre, seit Sie jetzt an der Hochschule hier sind, wie ist denn Ihre Wahrnehmung? Welche Rolle spielt das Thema Verpackung denn heute bei den Studierenden hier an der Hochschule? Steigt das Interesse? Sinkt das Interesse? Wie wird Verpackung von den jungen Menschen, die hierher kommen, um Lebensmitteltechnologie zu studieren, wahrgenommen?
Ja, das jüngste Beispiel hatte ich gestern. Gestern waren Prüfungen in Verpackungstechnik, also im Modul Verpackungstechnik. Und das ist eine mündliche Prüfung. Und nach der Prüfung sagte der Studierende, guckte er mich an, saß noch da, guckte auf die Verpackung und sagt, ich glaube, ich habe mein Interesse an Verpackung gefunden. Das bedeutet für mich, Ziel erreicht. Also nicht nur, dass er Wissen mitgenommen hat in Richtung Verpackungstechnik, sondern auch, dass er eventuell eine Affinität oder so eine kleine Flamme dafür entwickelt hat. Und das ist schon mal wichtig. Die Reaktionen aber generell sind so ein bisschen durchmischt, wie man das so draußen auch findet, von Leuten, die sagen, ja, es ist ja nur Verpackung. Die Meinung gibt es tatsächlich immer noch. Ich habe gedacht, das stirbt irgendwann aus. Aber da habe ich eher das Gefühl, dass das wieder so auflebt. Ja, das ist auch das, was ich so aus der freien Wirtschaft so ein bisschen höre, aus der Industrie. Dass immer mehr Leute plötzlich auf der Bildfläche auftauchen, die sagen, ja, ist ja nur Verpackung. Oder ich kenne einen, der hat auch schon mal was mit Verpackung gemacht. Das sind so diese üblichen Sprüche, wo sich mir die Nackenhaare aufstellen. Das gibt es natürlich, aber in kleiner Anzahl. Die große Mitte, glaube ich, weiß, dass sie Verpackung brauchen. Ja, sie wissen, dass um die 94% aller Lebensmittel verpackt sind und dass man das alles nicht auf der Hand nach Hause trägt. Ne? Und dann habe ich einen kleinen, immer stetig wachsenderen Teil von Studierenden, die merken, da gibt es außer Lebensmitteltechnologie, gibt es auch noch die Verpackung und das gefällt mir. Und da möchte ich mehr wissen und dran ausbauen. Jeder natürlich noch so ein bisschen nach seiner Affinität. Eine Studierende beispielsweise, weiß ich, die ist im Faltschachtel, im Musterbau sehr stark. Dann habe ich einen prozessaffinen Studierenden Richtung Verpackungsmaschinen. Da hat er sich jetzt gerade innerhalb eines Projektes im Semester ausgelebt. Eine eigene SOP geschrieben und alles. Also wirklich sehr beeindruckend gewesen. Und das jüngste Beispiel, wie gesagt, gestern der Studierende, der wie auf dem Beichtstuhl da saß und sagte, er hat seine Affinität zur Verpackung gefunden. Fand ich toll.
Ja, wobei beichten muss er das nicht. Das empfinde ich nicht als Sünde, aber ich verstehe das Bild. Da schließen sich zwei Bereiche an, die ich gern vertiefen möchte. Das erste ist insgesamt die Ingenieursstudiengänge. Das wird wahrscheinlich in Neubrandenburg ähnlich sein, verzeichnen ja eher sinkende Studierendenzahlen. Die Nation der Tüftler tut sich schwer mit den MINT-Fächern. Was glauben Sie denn, wenn Sie jetzt sich die Studierenden von heute und auch die potenziell Studierenden, die am Tag der offenen Tür dann vielleicht mal hier zu Besuch kommen, sich informieren, wie kann man denn bei dieser Generation, bei diesen Menschen das Interesse auch wieder an diesen Ingenieursberufen wecken? Wo sind vielleicht auch Defizite, die die Hochschule oder auch wir als Öffentlichkeit beheben können, um wieder mehr Begeisterung für diese Berufe zu wecken, die Deutschland ja über viele Jahre und Jahrzehnte auch erfolgreich gemacht haben?
Ja, also ich muss sagen, wir kämpfen sehr, sehr stark mit dieser MINT-Verdrossenheit. Also es ist eigentlich aktuell gerade sehr erschreckend. Anders kann man es nicht mehr sagen und ich muss auch, ich denke auch, da braucht man auch nicht hinterm Berg halten. Jede Hochschule macht die gleichen Erfahrungen. Die einen mehr, die anderen weniger. Uns trifft es natürlich dann besonders hart, weil wir jetzt geografisch nicht, wir sind keine Metropole wie Berlin, Köln, Hamburg oder München. Und wir liegen einfach, manche würden sagen, in the middle of nowhere. Aber the middle of nowhere ist sehr, sehr schön.
Absolut. Kann ich bestätigen aus eigener Betrachtung jetzt hier, ja.
Genau, wir sitzen ja hier so auf dem Dach des Gebäude 3 und können so ein bisschen über den Campus schauen. Voll verglast natürlich. Das hat schon was, auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, hier hat man dann die Möglichkeit, wir liegen direkt am Tollensesee. Also ja, wenn man einmal falsch abbiegt, ist man zack am Ufer des Tollensesees. Ja, im Sommer ist das natürlich fantastisch, dann treffen sich alle Studis und feiern da kräftig. Weil wer hart lernt, der kann auch hart feiern. Das ist auch völlig okay so. Ja, sobald dann alle morgens um 8 wieder da sitzen. Und das ist auch so. Unsere Schwierigkeit ist, wie vermitteln wir das den angehenden Studierenden? Ja? Und wie vermitteln wir den angehenden Studierenden, dass Mathe gar nicht so schlimm ist und Physik? Ja? Dass man das hinkriegt. Wir bieten da sehr, sehr viel an. Also wir sitzen sehr oft zusammen, weil uns das die aktuelle Lage da sehr stark Kopfzerbrechen bereitet. Wir versuchen da ein bisschen in die Glaskugel zu schauen, was könnte man machen, wie könnte man das besser gestalten. Aktuell ist es so, dass unser Studiengang generell sowieso ein bisschen anders aufgebaut ist. Bei uns stehen die Studierenden ab Stunde null im Technikum. Das heißt also, erstes Semester kriegen sie eine Sicherheitsbelehrung, sie kriegen natürlich dann ihren Gesundheitsnachweis, beziehungsweise müssen sie nachweisen und dann zack geht's ab ins Technikum. Learning by doing ein bisschen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also natürlich darf die Theorie oder das Wissen, das man dafür braucht, nicht fehlen. Wir versuchen aber da zumindest schon mal die Leute gleich ins Machen zu bringen. Ansonsten gibt es noch verschiedene Tutorien, die wir den Leuten angedeihen lassen, gerade für mathematische Fächer, gerade für diese MINT-Fächer, um ein bisschen die Leute zu unterstützen und Hilfe zu leisten, besser mit dieser Materie, die besser greifbar zu machen, sag ich mal. Aber wir sehen das ja draußen, die Welt verändert sich gerade extrem stark. Die Art und Weise, wie junge Menschen ihre Zukunft betrachten, verändert sich sehr stark. Das hat wenig mit der Sichtweise, wie wir sie hatten, zu tun. Dieser Drang nach Sicherheit, ja, ein sicheres Umfeld zu haben, der ist heute gar nicht mehr so gegeben. Ich glaube, meine Eltern haben das umgekehrt ähnlich gesehen. Ja. Die haben auch gedacht bei mir, von wegen, oh Gott, der Junge soll doch mal ein bisschen mehr auf Sicherheit gehen. Ja, die haben da auch sicherlich die einen oder anderen grauen Haare bekommen. Aber die Sichtweise hat sich heute nochmal krass verändert. Viele wollen Influencer werden. Ja. Wie baut man jetzt ein Influencertum in ein grundständiges Studium ein? Das ist die Herausforderung, ne? Beziehungsweise natürlich kann man Lebensmittel-Influencer werden. Einer von 3 Trilliarden, ja, die es da draußen gibt, ob das bei TikTok, Instagram oder was auch immer ist. Aber im Endeffekt muss man da auch wissen, wovon man redet, weil es gibt leider immer mehr und es gibt auch generell schon zu viele Influencer, die von Dingen reden, von denen sie keine Ahnung haben. Das muss man sagen. So. Und das müssen sich auch diese Leute gefallen lassen. Ja, weil nur weil mir ChatGPT das jetzt vorgeschlagen hat, heißt es nicht, dass es richtig ist. Ja. Also muss man doch an eine Hochschule gehen und wirklich fundiertes, tiefes Fachwissen aufbauen.
Jetzt haben Sie es angedeutet und wir haben vorher, das möchte ich noch dazu sagen, einen sehr ausführlichen Rundgang über die Hochschule gemacht. Vielen Dank für die Einblicke, die Sie mir gegeben haben. Und da hat man schon gesehen, diese Verzahnung zwischen Theorie und Praxis spielt hier eine sehr große Rolle. Und ich war ehrlicherweise auch überrascht, welche Möglichkeiten Sie im Bereich der Verpackung hier haben, wo die Studierenden Dinge ausprobieren können und mal selber Hand anlegen können. Wirklich toll. Das bringt mich natürlich zu der Frage, auch wieder vor dem Hintergrund, wie mache ich einen Studiengang eigentlich attraktiv für junge Menschen? Wo sehen Sie denn die Rolle der Unternehmen? Weil auch Ihr Werdegang ist ja, wenn ich das richtig sehe, gezeichnet durch eine sehr enge Verzahnung von Theorie und Praxis. Also das eine gab immer dem anderen die Klinke in die Hand. Es war nie singulär zu betrachten. Und nach meiner Beobachtung ist heute die Vernetzung zwischen Unternehmen und Hochschule in vielen Fällen nicht mehr so eng, wie sie vielleicht früher noch war. Ich weiß es nicht aus eigener Erfahrung, deswegen vielleicht auch als Frage an Sie. Wo sehen Sie denn die Rolle der Unternehmen der Verpackungsindustrie in der Frage, wie man den Studiengang bzw. das Thema Verpackung auch wieder für junge Menschen attraktiv macht?
Ja, da muss ich jetzt gerade so ein bisschen grinsen dabei. Auf der einen Seite würde ich gerne sagen, die sollen mal ein bisschen von dem Elfenbeinturm runterkommen. Das kann man auch so tatsächlich fast stehen lassen. Das ist natürlich nicht generell so zu sehen. Wir haben viele tolle Unternehmen, die mit uns in Kontakt stehen, ja, und auch uns unterstützen. Da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar dafür, ob das jetzt ein Kunststoffgranulat ist oder ob das jetzt irgendwelche Kartons sind, die wir im Technikum einsetzen können oder sowas. Das ist zwar das eine. Der Austausch ist schon sehr, sehr wichtig. Ja. Der Input, den wir von außen bekommen, weil das ist eine Symbiose, das vergessen alle. Ja, wir bilden nicht einfach ins Blaue aus und schicken die Leute da raus. Und die Unternehmen, die erwarten was. Die Studierenden erwarten was. Auch wir erwarten was tatsächlich. Klar, natürlich können wir ausbilden. Aber was bringt es denn, wenn wir an dem Bedarf der Industrie vorbei ausbilden? Ja, das heißt, wir produzieren viele Leute, die nicht benötigt werden. Ja, das ist nicht Sinn der Sache. Das ist auch nicht gerecht den Studierenden gegenüber. Die Studierenden kommen zu uns, um Wissen zu erwerben und hinterher einen guten Job zu bekommen und Spaß zu haben, um das mal so lax auszudrücken, oder beziehungsweise eine Erfüllung zu haben in ihrem Job. Was ich mit dem Elfenbeinturm meine, ist, ja, wir haben diese Firmen, die uns unterstützen. Es könnten aber wesentlich mehr sein. Aber viele setzen sich auf den Standpunkt und jammern, weil jammern kostet nichts. Ja, jammern ist easy. Ich könnte jetzt auch hier in das Mikrofon reinjammern, ja, und könnte sagen, ach, das ist alles so doof und es kommen keine Studierenden. Nein, so funktioniert das nicht, ja, weil davon wird es nicht besser. So. Die Firmen müssen den Hochschulen sagen, was sie brauchen. Die Firmen sollen die Hochschulen unterstützen, mit ihrem Wissen aus der Praxis die Theorie zu beleben und nochmal auf eine ganz andere Ebene zu heben. Und das erzeugt nämlich hinterher Fachkräfte, die wir alle brauchen und die wir auch gern einsetzen wollen. Und auch nochmal ein Appell übrigens an alle angehenden Rentner da draußen, muss ich sagen, also Verpackungsrentner. Geht doch bitte alle in die Hochschulen oder in die Berufsschulen und gebt euer Wissen weiter. Ihr geht alle in Rente. Ja, das sehe ich an meinen Eltern, die gehen in Rente. Das Wissen geht aus der Industrie raus, wird nicht weitergegeben. Da gibt es dann so tolle Schlagworte wie Knowledge Management und weiß der Geier was. Das kann man sich an die Wand nageln, wenn man es nicht lebt. Und im Endeffekt müssen die Leute, die in Rente gehen, die müssen ihr reichhaltiges Wissen, ja, wir reden hier von Wissen von über 40 Jahren, ja, Standardfälle, Sonderfälle, absurde Fälle, ja, das Wissen müssen die weitergeben. Und was ist besser als eine Hochschule oder eine Berufsschule, um dieses Wissen weiterzugeben? Ja? Die Industrie und die Hochschulen müssen sich mehr die Hand geben, was da angeht. Ne? Also wieder mehr zusammenarbeiten. Jeder arbeitet ein bisschen vor sich hin. Ja, die wirtschaftliche Lage ist sicherlich schwierig und jeder versucht natürlich durch kräftig Rudern da voranzukommen. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir trotzdem ein Miteinander haben, ne, und nicht nur vor uns hinarbeiten. Wir bilden auch aus und natürlich sind wir da auch in diesem Trott, dass wir dann vor uns hin ausbilden. Wenn wir auf die Industrie zugehen, auch umgekehrt, ganz klar, ist es wichtig, dass die Industrie sagt, Mensch, das ist toll, dass ihr da seid und lasst uns drüber reden. Es ist gar kein Problem zu sagen, lasst uns in einem Monat drüber reden oder in 2 Monaten oder in einem halben Jahr, aber lasst uns drüber reden. Manchmal ist so ein Gespräch gleich abrupt zu Ende, weil man abgecancelt wird, so ein bisschen. Von wegen, ja, nee, da haben wir gerade keinen Bedarf, Ende.
Es gibt natürlich auch zahlreiche Ausnahmen, aber ich höre schon raus, in der Breite fehlt vielleicht häufig, zumindest auch mal im ersten Schritt, die Gesprächsbereitschaft.
Ja, die fehlt definitiv. Also das ist die Gesprächsbereitschaft. Wenn die zustande kommt, scheitert es meistens an Geld. Man muss auch bedenken, der öffentliche Dienst hat bestimmte Regeln, die sind für die freie Wirtschaft natürlich nicht ganz einfach. Das muss ich zugeben. Ja. Da muss sich der öffentliche Dienst auch an die Nase fassen. Diese komplizierte Bürokratie, ich kann das ja auch aus der Sicht der Wirtschaft gut verstehen, das bringt einen wirklich um den Verstand. Ja, weil diese Art von Bürokratie, die kann man sich zwar irgendwo vorstellen, man glaubt es aber nicht, dass sie wirklich so, dass sie in diesem Umfang wirklich real ist. Aber doch, das ist sie. Aber dennoch ist der Wille, zusammen einen Konsens zu finden und miteinander zu reden und Dinge auf die Beine zu stellen, der Wille allein schon, das durchziehen zu wollen miteinander oder irgendwelche Projekte durchziehen zu wollen, der Wille hilft da schon sehr, sehr stark. Und dann sind auch solche bürokratischen Hürden zwar in dem Moment erstmal fast schwierig zu fassen, aber wenn man dann hinterher drüber nachdenkt, wenn das Projekt vorbei ist, kann man drüber schmunzeln, das ist okay.
Jetzt haben Sie gesagt, die Verpackungsrentner, schöner Begriff, sollten sich einbringen, ihr Wissen weitergeben. Ich finde das einen fantastischen Appell, weil wir natürlich auf der anderen Seite auch immer gerade von diesen angehenden Verpackungsrentnern hören, dass sie vielleicht auch gar nicht zu Unrecht das Gefühl haben, dass sie am Markt nicht mehr gesehen, nicht mehr gebraucht, nicht mehr gewollt sind. Ja, diese Beispiele gibt's ja auch, wo jemand vielleicht mit Mitte 50 seinen Arbeitsplatz aus diversen Gründen verliert und dann feststellt, ich tue mir schwer, wieder eine passende Herausforderung zu finden. Vielleicht mal ganz konkret die Frage, wenn jetzt einer dieser Verpackungsrentner unser Gespräch heute hört, was sollte der denn machen? Also wie kann der sich denn konkret einbringen? Wie würden Sie sich wünschen, dass der sich konkret einbringt? Soll der eine Vorlesung halten? Haben Sie mal ein konkretes Beispiel?
Also von vornherein muss ich sagen, soll er erstmal das Telefon in die Hand nehmen und mich oder einen Kollegen anrufen oder eine E-Mail schreiben oder Brief. Egal was.
Kontaktdaten werde ich in den Shownotes selbstverständlich verlinken für alle Verpackungsrentner da draußen. In die Shownotes reinschauen und dann gerne den direkten Kontakt suchen. Aber sprechen Sie weiter.
Auf jeden Fall. Genau. Also erstmal den Kontakt suchen. Das ist das Wichtigste. Ja, und dann schauen wir erstmal, um welche Art von Wissen handelt es sich denn? Was kann sich derjenige vorstellen? Was können wir uns vorstellen? Das ist halt schwierig. Es ist halt kein Formular im Internet, das man einfach so ausfüllen kann, sondern da muss man zusammen reden. Ja, und dann kann man schauen, ob das jetzt ein Workshop ist, ja, ob das jetzt mal ein Blog ist, wo man sagt, Mensch, Wissensweitergabe oder im Technikum mit dabei sein oder was auch immer. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten sicherlich, ja, die muss man aber zusammen erarbeiten. Den Standardfall, tut mir leid, den kann ich nicht geben, ne, aber wir würden uns auf jeden Fall wünschen, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, Mensch, ich habe 40 Jahre Berufserfahrung in der Wellpappindustrie. Ja, warum nicht? Dann lass uns einen Workshop aufsetzen, wie man Faltkisten baut oder Papier schöpft oder was auch immer. Ja, das kann man machen. Das ist gar kein Problem. Die Schwierigkeit ist halt nur einfach. Mein Professor hat mal zu mir gesagt, entweder Ruhm oder Geld. Beides gibt's gleichzeitig leider nicht. Ja, Geld haben wir wenig. Ja, also beziehungsweise ein Gehalt können wir nicht bieten. Daran scheitert es dann meistens, weil da irgendwelche Vorstellungen sind, dass da ein Gehalt bei rumkommt oder sonst irgendwas.
Ja, wobei ich sagen muss, so wie ich viele teilweise sehr erfahrene Mitarbeiter aus der Verpackungsindustrie kennengelernt habe, für die ist Verpackung häufig nach meiner Wahrnehmung ein echtes Herzensthema. Und die sind vielleicht auch froh und dankbar, wenn sie ein Publikum haben, was das dankend aufnimmt und nicht ablehnend reagiert, so nach dem Motto, oh, jetzt kommt der wieder da mit seiner Faltkiste um die Ecke, um bei dem Beispiel zu bleiben. Von dem her unterstreiche ich diesen Appell nochmal. Kontaktdaten von Herrn Professor Scheuerle in den Shownotes zu dieser Folge. Nehmen Sie Kontakt auf. Ich bin sicher, es lohnt sich. Herr Professor Scheuerle, ich will den Blick etwas weiten, weil die Lehre wird ja höchstwahrscheinlich im Moment auch stark dadurch verändert, dass so Themen wie künstliche Intelligenz Einzug halten. Im Vorgespräch hatten Sie dazu auch schon ein bisschen was gesagt. Erstmal eine Bestandsaufnahme. Wenn Sie heute auf Ihren konkreten Hochschulalltag schauen, inwiefern spielt das Thema künstliche Intelligenz denn hier schon eine Rolle? Und zwar sowohl auf Seite der Studierenden als auch auf Seiten der Wissensvermittelnden.
Tatsächlich eine große Rolle mittlerweile schon, muss ich sagen. Da sind wir, gerade was KI angeht, sind wir sehr aktiv. Als Lehrende sind wir jetzt gerade dabei, so ein bisschen zu schauen, wie können wir KIs in unsere Lehre einbauen. Ob das jetzt einfach der Umgang mit KI ist, also wie baut sich ein Prompt richtig auf, ja, damit die KI mir das erzählt, was ich möchte, ohne mir irgendwas zu erzählen, was ich nicht möchte. Oder irgendwas zusammenflunkert, müssen die Studierenden natürlich auch wissen, wie funktioniert das überhaupt? Was steckt denn eigentlich überhaupt dahinter? Das ist das eine. Wir gucken natürlich auch, dass wir das in unsere Lehre so einbauen, dass wir entsprechend Projekte gerade haben, die mit KI-Unterstützung passieren. Wir selbst schauen natürlich, inwieweit eine KI jetzt überhaupt schon fähig ist, uns zu unterstützen. Da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Es sind jetzt gerade zwei studentische Projekte fertig geworden. Das eine ging um eine Rezepturentwicklung mit KI, also Lebensmittelrezeptur für einen Burger Patty, für ein vegetarisches. Und das andere ging um eine Verpackungskonstruktion. In der Verpackungskonstruktion hat die KI extrem versagt, kann man schon fast gar nicht anders sagen. Da kam eine nette kleine Fallschachtel raus, eigentlich sollte es ein Dispenser werden für so Schokoladenkugeln. 26 Kugeln sollten drin sein. Die Variante der KI war dann einfach eine einfache Faltschachtel, wo dann, glaube ich, 22 Platz hatten. Also das ging extrem daneben, aber wir wussten schon mal, aha, erstmal ein negatives Ergebnis, auch ein Ergebnis. Und wir wissen jetzt, aha, dafür ist die KI nicht geeignet oder aktuell. Lass uns dazu noch mal in einem halben Jahr drüber reden. Auf jeden Fall, die Rezeptur für das Burger Patty war total top. Richtig lecker, muss man sagen. Wir waren sehr beeindruckt. Das ist das, was aktuell passiert. Wir versuchen, KI in die Lehre einzubinden. Für uns ist es komplett was Neues, wie wir uns bewegen. Für die Studierenden ist es teilweise nicht neu. Die arbeiten schon sehr, sehr kräftig damit. In unterschiedlicher Art und Weise. Von werte mir die Probeklausur aus, zu unserem Erschrecken, also zum Erschrecken der Lehrenden, bis hin zu irgendwelche Fragestellungen oder einfach nur, passt diesen Text didaktisch an oder sonst irgendwas. Das ist auch völlig okay. Und meine Kollegen und ich, wir stehen dem auch überhaupt nicht im Weg, ganz im Gegenteil. Wir fördern das sogar, weil KI wird für die jetzigen Studierenden und die Generationen, die folgen, die Zukunft sein. Weil wenn man schon mal schaut, wo überall KI heutzutage drinsteckt, und es wird immer mehr. Der Bot beim Telefonanbieter, mit dem man sich streiten möchte, ist auch eine KI. Also kann man sich gar nicht mit dem wirklich streiten. Oder ChatGPT überall, in jeder Lebenslage mittlerweile erklärt, wie man sich die Schuhe zubindet. Ne? Als überspitztes Beispiel. Aber was ich damit sagen möchte ist, bei den jungen Leuten ist das schon absolut angekommen, das Ding, auch im Alltag. Und es wird genutzt.
Aber das führt mich zu einer Frage, die vielleicht jetzt noch mal eine Ebene höher geht. Ich frage mich, inwiefern muss sich Lehre denn auch dadurch verändern? Weil viele der Fähigkeiten, die man heute vielleicht vermittelt, kann in 5 Jahren vielleicht die KI schon ganz eigenständig vornehmen. Und dann ist ja die Frage, welches Wissen und welche Fähigkeiten werde ich vielleicht in 5 Jahren einfach an der Hochschule vermitteln müssen, um die jungen Menschen dann wiederum für das Wirtschaftsleben vorzubereiten. Ich meine, das ist jetzt sehr weit vorausgeblickt und vieles auch noch sehr hypothetisch. Aber haben Sie dazu eine Sichtweise, ein Beispiel? Aus unserem Kontext, ich las irgendwo, dass McKinsey, der große Unternehmensberater und Strategieberater, 5000 junge Consultants nicht mehr einstellt, sondern durch KI ersetzt hat. Jetzt ist natürlich die Frage, okay, was macht denn der junge Mensch dann? Wo hat der dann seinen Mehrwert in der Zukunft? Also mich treibt die Frage um, was unterrichten wir an Hochschulen in 5 oder 10 Jahren, wenn viele Forschungsthemen, Sie haben das Thema Rezeptur Burger Patty gerade genannt, mit offensichtlich erschreckend guten Ergebnissen, wenn das zukünftig der Computer macht, was macht dann der Lebensmitteltechnologe, jetzt stark vereinfacht gesagt, aber ich denke, Sie wissen, worauf ich hinaus will. Wie sehen Sie das? Wie wird auch KI die Inhalte der Lehre verändern, damit sie relevant bleibt?
Ja, mal davon abgesehen, es wird sich tatsächlich alles verändern. Also nicht nur die Lehre, es wird sich auch die Arbeit, die Art, wie wir arbeiten, wird sich verändern. Aktuell würde ich sagen, ist es noch so, dass wir unser Basis- oder unser Hintergrundwissen stark brauchen, um zu kontrollieren, ob die KI uns Quatsch erzählt, also halluziniert. Genau. Und dafür brauchen wir das noch. Aber über kurz oder lang wird das natürlich sich alles immer perfektionieren, immer weiter. Und es ist schwierig zu sagen, wo es hinführen wird, tatsächlich. Die KI wird uns nicht ersetzen, aber die KI wird uns sehr, sehr stark unterstützen, unseren Arbeitsalltag unterstützen. Das heißt also, es ist ähnlich wie beim Pareto, die KI wird 80% des Weges machen und die schwierigen 20%, die Sonderfälle, die uns natürlich dann den Aufwand von 80% kosten, die wird dann der Ingenieur oder der Mensch erledigen. Das ist jetzt natürlich klar, unter Vorbehalt ist das jetzt mal so in die Glaskugel geschaut. Ne? Ob es wirklich so eintritt, wird man sehen. Aber es wird auf jeden Fall auch die Lehre extrem verändern. Wir haben es jetzt gesehen. Wir haben vor kurzem zwei Forschungsprojekte haben wir jetzt zu Ende gebracht. Die liefen ein ganzes Jahr. Da ging es um den digitalen Zwilling. Da haben wir eine Software angeschafft, mit der wir eine Intralogistik oder Pick and Place und alles planen können am Rechner. Können das Ganze auf eine SPS schießen hinterher, wenn das Ganze durchexerziert ist und funktioniert. Also man kann das dann simulieren, ob dann dieser Prozess gut funktioniert. Wenn der funktioniert, kann man das auf die SPS schicken. Und die kann das dann tatsächlich in eine 1:1 nachgebaute, in real nachgebaute Produktion übertragen. Das funktioniert jetzt schon. Das ist auch toll. Das sind so die unterstützenden Dinge.
War ja letzte Woche auch in der Presse zu lesen, dieses Beispiel. Da interessiert mich nur, von wo kam denn der Impuls für das Forschungsprojekt? Also war das ein Impuls, der aus der Hochschule hervorging? Oder kam die Industrie auf Sie zu und hat gesagt, hier, Herr Professor Scheuerle, da würden wir mal was brauchen?
Der Impuls kam tatsächlich aus der Hochschule. Das sind hochschulgeförderte Drittmittel gewesen, also sprich zu jeweils 5.000 Euro. Und da haben wir dann, damit wir da ein bisschen einen verbesserten finanziellen Spielraum haben, haben wir dann die zwei Projekte dann mehr oder weniger zusammengelegt, beziehungsweise die haben Hand in Hand gearbeitet mit Automation, der Professor Schöne. Natürlich, klar, gab es eine Vorgabe von der Hochschule. Es sollte geschaut werden, dass es KI-basierende Themen sind. Und dann haben wir natürlich, wir sind beides Ingenieure, die sehr stark prozessbezogen sind. Da haben wir uns natürlich dann überlegt, ja, KI und Prozess und wie können wir das in die Lehre einbinden, weil nämlich das war auch noch ein Aspekt, der erfüllt werden sollte. Also es gab dann, wie gesagt, schon ein paar Vorgaben von der Hochschule, wie die Rahmeneckpunkte gestaltet sein sollten. Und dann haben wir uns auf den Weg gemacht und haben dann diese Themen entwickelt, beziehungsweise haben gesehen, dafür gibt es Bedarf. Ja. Der Bedarf kam aber leider nicht aus der Industrie, also diese Anmeldung des Bedarfs, sondern das sieht man dann, wenn man etwas recherchiert und sich Gedanken darüber macht, sieht man, aha, gerade der digitale Zwilling sollte auch ein bisschen mehr in unsere Lehre kommen. Und das haben wir jetzt innerhalb des Praktikums in der Verpackungstechnik, haben wir das jetzt dann erprobt. Und das wird jetzt auch dann in den nächsten Semestern dann weitergeführt werden. In der Hinsicht ändert sich einerseits unsere Lehre. Mhm. Weiter geht es natürlich, klar, profan mit, ob das jetzt ChatGPT oder sonst irgendwas ist, der Umgang, wie kann uns das weiterhelfen? Ich mache immer ganz gern das Experiment, dass wenn wir eine Thematik in der Vorlesung behandelt haben, dass wir sagen, komm, lass uns mal ChatGPT fragen, was das dazu sagt. Und das hat dann meistens zur Folge, jetzt nicht negativ, sondern auch im positiven Sinne der Diskussion, dass der Block dann gelaufen ist, ja, weil ChatGPT spuckt dann was aus und dann wird das dann kontrovers diskutiert von den Studierenden. Und das finde ich auch sehr gut, weil nämlich auch dieses Feedback, das brauche ich als Lehrender, um zu sehen, müssen wir da ein bisschen mehr einhaken, müssen wir da mal ein Auge drauf haben und das auch vielleicht in die Lehre mehr einfließen lassen, diese Thematik. Ja, das hatten wir bei Ökobilanzierung zum Beispiel. Da haben wir einfach ChatGPT gefragt, haben wir einen Prompt gebaut. Natürlich erstmal erörtert, wie wird der Prompt sauber aufgestellt, damit wir das bestmögliche Ergebnis erhalten. Dann haben wir diesen Prompt zusammengebaut, eine Dreiviertelstunde, und haben dann ChatGPT um eine LCA gefragt von einem Bananentransport von Südamerika hier nach Rotterdam. Das haben wir einmal mit einem großen Containerschiff haben wir das gemacht. Und einmal haben wir das mit der Alexander von Humboldt, also das Segelschiff, auch als Becks Schiff bekannt, haben wir das dann verglichen dagegen. Die Ergebnisse waren auch erschreckend gut. Wir haben natürlich gesagt, halte dich an die entsprechenden DIN-Normen, ja, und guck, dass du da diese LCR aufbaust. Ich glaube, ChatGPT hat da ein paar Minuten gebraucht, 2-3 Minuten höchstens. Ja. So, und da kam dann schon mal ein ziemlich belastbares Ergebnis dabei rum. Das hatten wir so nicht erwartet tatsächlich. Wir sind da mit der Erwartung rein, dass es einen Haufen Schrott ausspuckt und dass wir sagen, ja, okay, das kann man sich mal angucken, aber mehr auch nicht. Nein, die Studierenden waren total perplex, ich ebenso. Dann haben wir den Prompt noch 1-2 Mal verfeinert und haben dann ein sehr gutes Ergebnis bei rumgekriegt.
Wahnsinn, vielen Dank für diesen Einblick. Ich muss einen vorsichtigen Blick auf die Uhr werfen, wie das immer so ist. Am Anfang fragt man sich, was haben wir zu erzählen? Wir wollen auf die Zielgerade einbiegen, obwohl die Themen mit Sicherheit einer weiteren Vertiefung durchaus auch dienlich wären. Trotzdem will ich die Zeit im Auge behalten und eine letzte Frage an Sie. Wenn Sie jetzt mal auf Ihren eigenen Werdegang zurückschauen, den Sie vorher ja geschildert haben, was würden Sie heute jungen Studierenden oder potenziell Studierenden eigentlich als Ratschlag mit auf die Reise geben? Was wäre sozusagen Ihr vielleicht auch Ratschlag an das eigene 16-, 17-, 18-jährige Ich?
Ich muss sagen, auch wenn mein Lebenslauf ein bisschen wild ist, bin ich mit dem sehr, sehr zufrieden, weil ich habe viel gesehen, ich habe viel erlebt, Positives, Negatives. Das hat mich stark geprägt. Und das würde ich den Studierenden empfehlen. Gehen Sie raus in die Welt, gucken Sie sich die Welt an. Die Welt ist die beste Schule. Natürlich, nachdem Sie das Studium bei uns absolviert haben. Reisen Sie, unterhalten Sie sich mit Menschen, schauen Sie sich Kulturen an. Dieser Input, den Sie bekommen, den können Sie nicht messen. Den können Sie auch schwer beschreiben. Weil nur, was Sie erlebt haben, prägt Sie. Ja, Sie können, wie Karl May, zwar sich viel anlesen, ja, und einmal um die Stadt reisen, ja, aber auch wenn Karl May da so super Bücher geschrieben hat, ersetzt das nicht die Erfahrung, die man wirklich da draußen sammelt. Und das sage ich auch meinen Studenten, dass sie rausgehen sollen. Die können ja jederzeit wiederkommen, das ist ja gar kein Problem. Ja. Das ist ja, wenn man irgendwo geht, heißt es ja nicht, dass die Tür zu ist, sondern man kommt ja gern wieder und das ist auch gut. Und die Impulse, die man mitbringt, davon lebt im Grund alles. Da lebt der Alltag davon, da lebt der Beruf davon und man selbst als Person lebt davon, von diesen Dingen. Das würde ich auch meinen Kindern empfehlen, auch wenn mir da ein bisschen ins Herz blutet, die dann nur sporadisch zu sehen, ja, oder nur zu hören oder sowas. Aber dennoch würde ich sagen, geht raus, schaut euch die Welt an, bringt Impulse mit, erlebt was. Weil nichts ist schlimmer als die Engstirnigkeit und sich da drin zu ergießen in so einer Engstirnigkeit. Dann kocht man im eigenen Saft und das geht extrem nach hinten los.
Das ist ein ganz tolles Schlusswort, Herr Professor Scheuerle. Und ich sage vielen, vielen Dank für dieses offene Gespräch, die Einblicke, die Sie mir und uns gegeben haben. Und an dieser Stelle auch nochmal vielen, vielen Dank für den wirklich tollen Rundgang hier an der Hochschule. Ich habe ein wirklich hervorragendes Bild von der Hochschule bekommen und sollten junge Menschen das hören, die sich überlegen, in diese Richtung zu studieren, kann ich den Standort Neubrandenburg nur wärmstens empfehlen. Schauen Sie sich das an. Ich finde, die Möglichkeiten hier sind nach allem, was ich gesehen habe, ganz hervorragend. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, dass auch Sie den ein oder anderen Impuls aus dieser Folge mitnehmen konnten. Für mich sind ein paar Dinge besonders in Erinnerung geblieben. Zum einen die enge Verzahnung zwischen Praxis und Theorie, die sowohl den Werdegang von Herrn Professor Dr. Scheuerle als auch sein Verständnis von Lehre prägen. Und besonders in Erinnerung geblieben ist mir auch die Aufforderung an die Verpackungsrentner, um diesen Begriff nochmal zu benutzen, sich einzubringen und auch die Unternehmen sich einzubringen, ins Gespräch zu gehen. Wenn Ihnen Inside Packaging gefällt, dann abonnieren Sie den Podcast gerne und empfehlen Sie ihn weiter. Über eine Bewertung, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, auf den gängigen Plattformen freue ich mich sehr. Wenn Sie kritisches Feedback haben oder Themen und Gastvorschläge einbringen möchten, schreiben Sie mir gerne direkt. Entweder über meine Website oder auf LinkedIn bin ich jederzeit für Sie erreichbar. Ich sage vielen Dank, bis zur nächsten Folge von Inside Packaging und denken Sie daran. Inside Packaging, weil gute Verpackung mehr ist als Technik. Sie beginnt bei Bildung und Menschen.